Hallo, ich bin Gabriel Clemens. Ihr hört den Checkout Darts Podcast.
180. Checkout, der Darts Podcast mit Folge Nummer 87. Heute natürlich wieder mit einem Coronavirus-Update, aber auch mit einer ausführlichen Analyse zur deutschen Super League in München. Die Vorrundenwochenenden sind absolviert. Am Sonntag ist Finaltag. Die besten 8 spielen um ein Ticket für die Weltmeisterschaft 2021. Wer ist Favorit? Wer kann überraschen? Wer sind unsere Favoriten, unsere ganz persönlichen Favoriten? Darüber sprechen wir gleich hier bei Checkout. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet ist wie immer auch Christian Rüdiger. Grüß dich.
Servus Kevin, servus liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Corona-Update wieder, aber es wird auch heute wieder sportlich, versprochen.
Ja, in der Tat. Wir haben ja einiges zu besprechen nach diesen spannenden Vorrundenwochenenden dieser neu formierten Super League. Vorab sei euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, noch gesagt, wir würden uns extrem über Support freuen in Form eines Abos bei Spotify, Apple Podcasts etc. Da geht das auch ganz leicht. Einfach nach Checkout suchen und dann auf Abo klicken. Bevor wir jetzt über die wichtigsten Darts-Geschichten der vergangenen 2 Wochen, über die Super League, über das Update zum World Matchplay sprechen, wollen wir noch Danke sagen für das viele Feedback, was uns nach unserer letzten Folge erreicht hat. Es gab viele positive Stimmen, die sich bedankt haben für diese ja, neue Art, kreative Art des Podcasts. Wir haben ja über die mediale Berichterstattung in dieser komplizierten Corona-Zeit gesprochen. Es gab aber auch kritische Stimmen, so ehrlich müssen wir sein, die sich etwas mehr sportlichen Content gewünscht haben, also konkret etwas mehr über die Super League. Ja, auch das nehmen wir uns zu Herzen natürlich, aber unser Plan war es eben, die Super League jetzt nach Ende der Gruppenphase und vor den Playoffs ausführlich zu besprechen. Insofern können wir euch heute definitiv genug Super League-Content liefern, wollen uns da heute dann auch auf die sportlichen Aspekte beschränken. Alles Weitere wird die Zeit zeigen, nur so viel. Uns haben aus Spielerkreisen auch kritische Stimmen zum Vorgehen der PDC Europe erreicht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Das ist sicherlich auch eine wichtige Komponente, die wir dann auch immer mal wieder bei Zeiten beleuchten werden hier im Podcast.
Ja, auf jeden Fall, Kevin. Du sprichst das auch an, dass uns viel Feedback erreicht hat. Und ich möchte mich da natürlich auch noch anschließen und auch noch ein paar Worte verlieren. Im Allgemeinen oder Großen und Ganzen war dieser Podcast oder war die Zeit der Veröffentlichung etwas ungünstig getimt gewesen, weil sich viele Ereignisse auch überschlagen haben. Zum einen natürlich geben wir euch hier jetzt mal einen kleinen Insider-Einblick. Und zwar war es so, dass wir die Folge ja am Mittwoch damals aufgezeichnet hatten vor 2 Wochen. Und wir wollten ja natürlich auch nochmal wissen, gerade auch aufgrund der Berichterstattung und aufgrund des einen Berichts, den wir da auch mehr analysiert haben, als uns vielleicht auch ein bisschen lieb war dann am Ende des Tages, hatten wir deswegen auch nochmal bei der PDC Europe nachgefragt. Und wir hatten mitten in der Aufnahme hatten wir dann einen Anruf von der PDC Europe bekommen, von einem Vertreter. Und wir hatten dann einfach auch diese Chance, wollten wir nicht verstreichen lassen, und haben dann die Aufnahme des Podcasts mittendrin, sage ich mal, beendet bzw. gestoppt und haben uns die Statements angehört und haben dann den Podcast weitergemacht und mit diesen Statements gearbeitet. Und dann haben uns natürlich auch Stimmen erreicht, gerade auch aus Spielerkreisen, die gesagt haben, das ist vielleicht nicht ganz so hundertprozentig auch gewesen, was euch die PDC da erzählt hat, oder habt da auch ein bisschen, sage ich mal, zu vorschnell gehandelt. Und das war ja dann auch so gewesen, dass am Freitag dann ja auch dieser Tourplan oder der abgedatete Tourplan mit den European Tour Events und den ja dann auch Galas von der PDC Europe veröffentlicht wurde. An dem Tag, wo wir dann auch aus arbeitstechnischen Gründen, weil wir eben auch viel zu tun haben, neben dem Podcast, den dann fertig geschnitten hatten, mit der Aufnahme fertig waren und den dann Freitag publiziert hatten, und das hat sich dann auch so ein bisschen überschnitten, und da haben natürlich auch ein paar gefragt, warum wir nicht darauf eingegangen sind, weil wir eben 2 Tage zuvor aufgenommen hatten. Also ich denke, wir können festhalten, wir haben da ein bisschen was nicht ganz so richtig gemacht, Kevin, das war ein bisschen ungünstig gewesen, und ich hoffe, ihr seht es uns nach, und wir wollen heute auch wieder ganz versprochen sportlich mit euch werden und nicht irgendwie wissenschaftlich Texte analysieren.
Ja, wobei natürlich auch das gerade positiv gesehen wurde, dass wir uns natürlich dieser dann doch viel beachteten Artikel angenommen haben und die mal analysiert haben. stehen wir auch nach wie vor zu, dass das gut war. Vielleicht war dann ein bisschen die Gewichtung ein bisschen schwierig, gerade weil in der Woche dann doch noch die ein oder anderen wichtigen Informationen zum Spielbetrieb rauskamen, dass ich dann so ein bisschen überschnitten hatte und es dementsprechend einfach vielleicht ein bisschen kompliziert war. Aber natürlich ist das auch irgendwie logisch, dass sowas mal passieren kann, weil wir natürlich auch als der Darts-Podcast mit der höchsten Aktualität immer dann doch irgendwie für uns den Anspruch haben, da auch alles drin zu haben. Dann kann es natürlich auch manchmal schief laufen. Ist jetzt leider so, aber euch sei gesagt, wenn es mit dem World Matchplay weitergeht oder losgeht, dann am 18. Juli, dann wird euch die ganze Woche über wieder Checkout der Darts Podcast begleiten. Wir planen da analog zur WM, weil das so gut lief und auch zu den UK Open und der Premier League wieder dann eine tagesaktuelle Berichterstattung, wollen euch da ganz nah am Turnier das Geschehen dann hier im Podcast noch immer aufbereiten, sodass ihr dann am nächsten Morgen nach den Abendsessions direkt einen schönen Podcast habt, mit dem ihr dann noch mal zurückblicken und aber auch vorausschauen könnt auf den neuen Spieltag. Das ist so der Plan und mit World Matchplay hole ich jetzt auch direkt erstmal so das erste große Thema der heutigen Folge mit rein, denn das war natürlich ein Ding, worauf wir alle gewartet haben. Die Nachricht zu hören von der PDC, das 2020er Matchplay kann stattfinden vom 18. bis 26. Juli. Es gibt aber natürlich dennoch ein paar Fragezeichen, die auch durchaus kontrovers zu diskutieren sind.
Selbstverständlich. Also da gibt es viele Punkte. Ich setze jetzt einfach mal an und du ergänzt natürlich dann, Kevin, wenn ich was übersehen haben sollte oder noch nicht angesprochen habe. Ist natürlich so. Also ich habe mich erstmal grundsätzlich, als diese Ankündigung rauskam, habe ich mich sehr gefreut, weil das Matchplay, klar, die WM ist das wichtigste Turnier, aber das Matchplay ist einfach mein Lieblingsturnier, weil du hast einfach diesen Austragungsort mit Blackpool, du hast dieses Sommerturnier. Das ist einfach geil und dann hast du vor allem auch diesen altehrwürdigen Empress Ballroom des Winter Gardens von Blackpool. Also ich habe mich sehr gefreut über die Ankündigung, dass es stattfindet. Was jetzt allerdings natürlich draus wird, ob das mit Zuschauern stattfindet oder nicht, das sei dahingestellt. Die PDC hat gesagt, sie will am 4. Juli, also rund 14 Tage, also genau 2 Wochen vor Beginn des Matchplays, entscheiden, ob es mit oder ohne Zuschauern stattfindet. Und an dieser Austragungsstätte ist dann natürlich auch dran geknüpft, ob es mit Zuschauern oder ohne stattfindet. Heißt, findet das Matchplay mit Zuschauern statt, dann findet es in Blackpool statt, so wie wir es immer gekannt haben seit 1994, wo Larry Butler die erste Ausgabe gewann. Oder wenn es ohne Zuschauer stattfindet, das hat die PDC ja auch schon verlauten lassen, dann wird das Matchplay nicht in Blackpool im Winter Garden stattfinden, sondern an einem anderen Ort. Und dann ist natürlich so auch ein bisschen die Frage, wenn es ohne Zuschauer stattfindet, hat das Matchplay überhaupt noch dieses Matchplay-Flair? Aber im Grunde genommen, die Frage möchte ich dann auch weitergeben an dich, Kevin, bin ich erstmal froh, auch natürlich in unserem Sinne, dass wir wieder die Fans da draußen mit der täglichen Berichterstattung füttern können, dass das Matchplay stattfindet. Die Frage, die ich mir nur allerdings stelle, ist, wenn es ohne Zuschauer stattfindet, an einem Ort, der nicht Blackpool ist, ist es dann überhaupt noch dieses Jahr wirklich das richtige World Matchplay, so wie wir das kennen?
Klare Antwort von mir darauf, nein. Das wäre es nicht. Das wäre eine ganz besondere Corona-Matchplay-Ausgabe quasi, die auch diesen Flair gar nicht entwickeln könnte. Gerade auch, wenn man bedenkt, dass jetzt der Empress Ballroom in Blackpool, der Winter Gardens, dass der ja auch quasi so das besonderste, der besonderste Schauplatz von einem Major-Turnier im Jahr ist, also super traditionsreich mit diesen verschiedenen Bühnen. Das sieht ja eher aus wie so eine Theaterhalle, wo dann sich Darts-Profis und Fans verirren. Also dementsprechend glaube ich nicht, dass, wenn es ohne Zuschauer stattfindet, dass das ansatzweise diesen Matchplay-Charakter entfalten kann. Muss natürlich auch sagen, so oder so finde ich, dass die Entscheidung folgerichtig ist, dass man das sicherlich so verkaufen kann, dass dieses Turnier erstmal sportlich auf jeden Fall stattfindet. Mitte Juli, gerade wenn man bedenkt, dass die Premier League, die Fußball Premier League, also das Herzstück des britischen Sports, ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon längst wieder läuft. Die beginnen ja jetzt quasi mit ein paar Wochen Abstand zur Fußball-Bundesliga, aber mit einem ähnlichen Hygienekonzept auch wieder den Ligabetrieb. Dementsprechend glaube ich schon, dass man das dann auch für andere Sportarten ausweiten kann, kann mir aber bei bestem Willen nicht vorstellen, dass dieses Turnier vor Zuschauern gespielt wird. Also das halte ich für völlig undenkbar. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da ein paar Zuschauer den Weg reinfinden, würde ich bei unter 5% sehen, Stand jetzt.
Da möchte ich auch noch mal kurz einhaken bei dem Stichwort Zuschauer. Deine ganz persönliche Meinung. Natürlich, da passen rund, ich glaube, 2000 Zuschauer rein, wenn der wirklich pickepacke voll ist. Und wir haben ja jetzt so andere Sportarten, gerade wenn wir mal so in die USA schauen, gerade auch so in den Bereich Sports Entertainment oder auch Wrestling, die dann mit wenig Zuschauern hantieren. Und die haben ja auch am Anfang ohne Zuschauer praktisch ihre Shows veranstaltet und sind dann mit ein paar Zuschauern, die dann aus dem Wrestling-Kader bestehen, nachgerückt. Und da fand ich schon, dass man so einen Unterschied gemerkt hat. Also würdest du jetzt, wenn die PDC sagen würde, wir nehmen jetzt, klar, natürlich, Tickets sind gekauft und da müsste man dann auch immer wieder gucken, wen lässt man rein, wen nicht, oder wählt man einfach per Lostrommel einfach ein paar Zuschauer aus, wenn da jetzt 50 oder so drin sitzen. Die machen ja im Prinzip auch ein bisschen Stimmung. Also würdest du es zumindest unterstützen, wenn da ein paar Leute drin wären, um zumindest ein wenig Stimmung reinzubringen, als zu sagen, entweder pickepacke voll oder gar nicht?
Ja, wenn ich mir jetzt das Gesamtkonstrukt Matchplay dieses Event anschaue, dann würden auch 50 von 2000, die sonst da reingehen, natürlich einen Effekt erzielen. Da bin ich mir sicher, weil alles wäre besser als gar nichts und ein paar Zuschauer würde ja, so habe ich die PDC verstanden, zumindest bedeuten, dass das Turnier in Blackpool stattfindet, im Winter Gardens. Denn wenn das Turnier ohne Zuschauer gespielt werden muss, das hast du auch schon richtigerweise erwähnt, dann sucht man sich ja auch einen anderen Standort. Sprich, ja, ich würde schon sagen, dass das schon einen kleinen Effekt hätte. Allerdings halte ich auch das für nicht gerade wahrscheinlich, weil es eben so viele Folgefragen enthält. Genauso wie jetzt in Deutschland, wo diskutiert wird, wie sieht es dann im Herbst aus mit den Sportevents? Konkret auch da die Bundesliga jetzt in der vorreitenden Rolle. Lässt man ein paar Zuschauer rein? Das scheint ja aktuell der Weg zu sein. Dann erfordert das natürlich ganz viele Klärung von Fragen, von ganz vielen Fragen. Welche Ticketinhaber dürfen dieses Jahr rein? Dann wird man zunächst sicherlich fragen, hier, wem ist das Ganze nicht so ganz geheuer? Der nimmt dann die Tickets einfach für 2021. Wer das in Anführungsstrichen Risiko eingehen möchte, der ist dann herzlich eingeladen, dieses Jahr in Blackpool dabei zu sein. Aber ich kann mir einfach auf der politischen Ebene nicht vorstellen, dass die PDC trotz irgendwelcher Lobbyarbeit und so, und es ist eben nicht mal der Fußballsport, ich kann mir nicht vorstellen, dass beim Darts zunächst Zuschauer sind, bevor Zuschauer in Fußballstadien ihren Platz finden. Also das ist einfach so mein Hauptargument, was ganz klar gegen eine Ausrichtung vor Zuschauern spricht.
Es ist halt auch eine ganz schwierige Frage, weil das Matchplay findet ja, wir haben ja heute, beziehungsweise nehmen ja auf am 10. Juni und das Matchplay ist noch so rund 5-6 Wochen noch praktisch hin. Also das ist ja jetzt auch nicht mehr die megamäßig große Zeitspanne, die die PDC da hat und bis auf diese Statements mit Zuschauern in Blackpool, ohne Zuschauer, wir suchen uns einen anderen Standort, haben wir ehrlich gesagt auch nicht viele Informationen, an denen wir uns lang hangeln können oder auch ein bisschen rumspinnen können. Also ich hätte mir da auch ein bisschen gewünscht, dass man sich zumindest ein bisschen konkreter zum Thema Zuschauer äußert oder auch sagt, hier, wir haben das und das Konzept, das legen wir bei der britischen Regierung vor. Wenn die das absegnen, dann wird es mit Zuschauern stattfinden, zwar nicht mit der vollen Kapazität, aber wir stehen da, finde ich, auch irgendwie ein bisschen im luftleeren Raum und reden vielleicht über Sachen, die dann gar nicht stattfinden. Aber ich finde es auch legitim, dass wir uns damit zumindest beschäftigen, weil das sind natürlich auch Sachen, die sind momentan nicht ausgeschlossen. Aber ich stelle mir dann natürlich schon die Frage, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit bis zum Matchplay. Hat die PDC überhaupt einen Plan oder ist das irgendwie so ein bisschen Hoffen, dass Corona sich in den nächsten 2-3 Wochen, bis dann eben der 4. Juli ist, verdrückt, dass man dann eben sagen kann, wir lassen es mit Zuschauern stattfinden, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber mir fehlt da irgendwie auch ein bisschen der Plan, die Strukturen, die Wörter, wo ich mich entlanghangeln kann.
Ja, ganz genau, und ich kann mir schon vorstellen, auch wenn du sagst, du glaubst es nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass tatsächlich so ein bisschen das Prinzip Hoffnung regiert, weil natürlich, wenn man jetzt sagen würde, Anfang Juni, wo dieses Statement rauskam, das Matchplay findet definitiv statt, aber definitiv ohne Zuschauer an einem anderen Ort, dann wären natürlich Fakten geschaffen. So kann man immer noch auf ein Wunder hoffen, man kann immer noch darauf hoffen, dass auf einmal jetzt irgendwie diese ganze Geschichte Corona und Events, Corona und Veranstaltungen, Corona und Sport, dass sich da irgendwelche virologischen Wunder ergeben, die besagen, dass das alles in geschlossenen Räumen bei solchen Veranstaltungen sich gar nicht so ausbreitet. Keine Ahnung, also völlig abwegig, aber kann sein, dass man da dieses Prinzip Hoffnung im Hinterkopf hat. Und du sprichst es richtigerweise an, was mir auch an diesem Statement fehlt, so ein bisschen ist eine konkretere Aussage, was bedingt es denn? Also woran hängt es jetzt? Spricht man jetzt mit der Politik darüber? Welcher Fall muss eintreten, damit Zuschauer reingelassen werden können? Also da hätte ich mir so ein bisschen mehr Fleisch, sag ich mal, gewünscht. Also die ist mir ein bisschen dünn geraten, die Pressemitteilung zu dem Matchplay jetzt vor einer Woche. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet, aber gut, also ich finde, es zeigt so ein bisschen auch diese Hilflosigkeit dann auch von einer Sportorganisation wie der PDC. Das ist auch unfassbar schwierig aktuell, sowas zu entscheiden, aber ein bisschen mehr klare Worte hätte ich mir dann schon gewünscht.
Natürlich, weil, um das vielleicht dann ja auch ein bisschen abzurunden, wenn du eben jetzt so ein Statement tätigst, wo du eben, das hast du gerade angesprochen, und da möchte ich noch mal ein bisschen das weiterführen, wenn du eben zu wenig Fleisch an den Knochen dranhängst und dann praktisch auch den Fans das nur so kommunizierst, dann entsteht ja auch sozusagen ein Prinzip Hoffnung. Also wenn du jetzt kommunizierst, sagst, entweder findet mit oder ohne statt, dann suggerierst du natürlich auch dieses Prinzip von Hoffnung, dass sich vielleicht auch zu viele Zuschauer übermäßig oder übertrieben Hoffnung machen, doch ihr Ticket für Blackpool einlösen zu können, die jetzt nicht so ganz die große Angst oder die Gefährlichkeit in Corona sehen. Und das finde ich dann auch eben ein bisschen schwierig, weil du lässt den Leuten, finde ich, zu viel Spekulationsraum dann auch mit diesen Statements, ohne da auch wirklich sich klar zu positionieren, sondern du hast eben diese zwei Wege, aber dazwischen ist in der Kommunikation alles offen. Und da hätte ich mir zumindest ein bisschen, um das jetzt abzurunden, mehr Klarheit gewünscht.
Ja, Stichwort mehr Klarheit. Letztes Thema, was das Matchplay betrifft. Klarheit gibt es ja auch noch nicht. Wie denn ja die Qualifikation für das Matchplay überhaupt aussieht? Nimmt man eine eingefrorene Order of Merit zum Zeitpunkt des letzten stattfindenden Pro-Tour-Turniers? Oder sagt man, man nimmt den regulären Cut-Off und die Leute, die jetzt in den vergangenen Monaten eben kein Geld mehr haben einspielen können, die dann ja letztendlich sich nicht mehr ins Feld haben spielen können, die haben halt Pech gehabt. Also irgendeinen Tod muss man ja sterben. Also auf der einen Seite hat man eigentlich bei den Pro-Tour-Qualifikanten meiner Meinung nach kaum Spiel, weil was soll man da jetzt anders machen, wenn man das Turnier in seinem Modus erhalten lassen will? 16 Spieler aus der Order of Merit, 16 aus der Pro-Tour Order of Merit, dann hat man da nur die Wahl, dass man tatsächlich die 16 Qualifikanten, die da eben in der Pro-Tour Order of Merit am besten abgeschnitten haben bis dato, auch wenn es deutlich weniger Qualifikationsturniere gab, die nimmt man rein, darunter wäre dann auch Gabriel Clemens. Spannender wird für mich die Frage, was macht man eben mit der Hauptorder of Merit, weil da ergeben sich schon ein paar Änderungen. Ich glaube, in dem regulären Race to the Matchplay wäre zum Beispiel ein Christoph Ratajski unter den Top 16 und wäre damit ein gesetzter Spieler. Also das würde ja schon so ein bisschen die Setzung auseinanderwerfen oder durcheinander bringen.
Ganz genau, und das ist eben auch dieses Schwierige und diesen Spagat, den die PDC jetzt auch bewältigen muss. Das ist ja jetzt natürlich auch was, dafür kann die PDC nichts. Also frierst du zum Beispiel die Rangliste ein, beschweren sich viele, andere sind froh darüber, lässt du sie weiterlaufen, dann hast du auch positive, negative Stimmen. Und so wird es auch mit dem Matchplay sein. Die PDC wird irgendeine Regelung beziehungsweise ein Statement dazu finden und das dann auch publizieren und dann sagen, so machen wir das dieses Jahr mit den Kandidaten. Dann wird es welche geben, die wird es freuen, aber dann wird es auch wieder welche geben, die darüber überhaupt nicht amused sind. Und das ist dann eben auch so. Du wirst es da nicht allen recht machen. Die einen sagen juhu, die anderen finden es pui. Das wird in diesem Jahr leider unumgänglich sein.
Ja, uns bleibt einfach nur noch abzuwarten. Das Gleiche gilt auch was die Pro Tour betrifft. Die PDC Europe hat Fakten geschaffen und hat gesagt, diese Turniere finden statt, diese finden nicht statt, finde ich erfrischend, gut, klar kommuniziert. Das bringt schon mal weiter, weil also da hat man jetzt zumindest nicht mehr die Illusion, dass man die ganze Euro-Tour durchbringt. Also das finde ich ganz gut. Inwiefern die Turniere, die da jetzt in dem Plan stehen, stattfinden können, ist ja auch noch fraglich. Allerdings so ein Turnier wie Ungarn zum Beispiel, da wird ja sogar schon wieder Fußball teilweise vor Zuschauern gespielt. Also dementsprechend, da wird man sich schon in irgendeiner Art und Weise abgestimmt haben.
Na klar, das hat man ja auch auf dem Tourplan gesehen. Also man hat ja jetzt 4 European Tour Events, die stattfinden, und man hat da auch wirklich gezielt geguckt, wo können wir spielen, wo ist vielleicht sogar die Hoffnung da, dass wir mit Publikum spielen. Und da hat man auch ganz spezifisch, gerade auch in Deutschland, auf Bundesländer geguckt. Jena ist dabei in Thüringen, da gibt es ja am 13. gibt es ja dann diese Kontaktbeschränkungen nicht mehr. Da wird ja dann nur noch auch auf Empfehlungen geachtet. Ich komme ja auch aus Thüringen. Ich bin da auch mal gespannt, wie das da funktionieren wird. Andere Länder hat man gemieden, wie Bayern, die ja auch das Oktoberfest unter anderem abgesagt haben. Also wenn man da gesagt hätte, man lässt da was stattfinden im Zenit, dann wäre das mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht vor Zuschauern über die Bühne gegangen. Und das ist natürlich auch nicht die Intention. Also man hat da schon gemerkt, sie haben sich da einen Kopf gemacht. Sie haben da auch überlegt, wo können wir hingehen? Wo ist es vielleicht auch sicherer als irgendwo anders? Und man hat auch immer wieder, glaube ich, bei den Austragungsorten die Hoffnung gehabt, wenn man diese ausgewählt hat, dass man zu diesem Zeitpunkt, wo man es terminiert hat, mit Fans spielen kann.
Wo wir dann schon bei der PDC Europe sind, lass uns dann jetzt auch gerne auf den sportlichen Aspekt der PDC Europe Super League Germany zu sprechen kommen. Die ist jetzt schon ein paar Wochenenden alt. Die Vorrunde, die Gruppenphase ist absolviert. Die 16 Spieler mit teilweise verändertem Teilnehmerfeld, das haben wir in den vergangenen Ausgaben besprochen, haben sich in 2 Gruppen aufgeteilt, wurden aufgeteilt. 2 Achtergruppen, die jeweils ersten 4 haben sich qualifiziert für den Finaltag am Sonntag, den 14. Juni. Und ja, bevor wir über die Paarung dieses Finaltags sprechen, lass uns doch mal ein bisschen die Gruppenphase analysieren. Lass uns gerne mit Gruppe A anfangen. Dort hat sich mit Gabriel Clemens der klare Favorit durchgesetzt. 14 Spiele absolviert, 12 gewonnen. Ich würde mal sagen, standesgemäß vorne in der Gruppe mit 12 Siegen.
Ja, natürlich, weil Gabriel Clemens ist ja auch in der Gruppe neben Steffen Siebmann auch ein Tourcard-Holder gewesen, Christian Bunse natürlich auch. Aber es ist natürlich auch aufgrund seines Statements, aufgrund seiner Weltranglistenposition, war er natürlich in dieser Gruppe der ganz klare Favorit. Und er hat auch von Beginn an nichts anbrennen lassen. Es gab eben 2 Niederlagen gegen Steffen Siegmann und gegen Michi Unterbuchner, aber das waren ja dann auch schon Niederlagen zu Zeitpunkten, die ihm da auch nicht wirklich wehgetan haben. Und er ist wirklich, sage ich mal, von Beginn an, also von Tag 1 dieser Super League, vorne wegmarschiert und das zeigt ja auch eigentlich alle Statistiken. Und ich fand auch teilweise, er hat nicht mal an seinem besten Niveau ist er herangekommen oder hat er dran gekratzt, sondern es hat eigentlich auch ein mittelmäßig guter Gabriel Clemens gereicht, um diese Super League Gruppe A trotzdem zu dominieren.
Ja, tatsächlich. Also Averages, die wir von der Pro Tour von ihm gewohnt sind, hat er da ja eigentlich nur sehr selten gezeigt. Es war aber dann doch die Konstanz so im klaren 90er-Bereich auch, wo dann eben auch seine Gegner nicht mithalten konnten oder in den meisten Fällen nicht mithalten konnten. Du hast es erwähnt, Steffen Siepmann hat es einmal geschafft, hat Gaga Clemens in einer Partie bezwungen und dementsprechend logisch ist er dann auch am Ende auf Rang 2 eingelaufen mit 9 Siegen aus 14 Spielen, finde ich schon recht überzeugend, weil die Gruppe für mich auch deutlich komplizierter war als die Gruppe B und wir ja auch sehen, Christian Bunse hat nur 4 Spiele gewonnen, ist klar ausgeschieden, also die Tourkarte, die muss man dann natürlich auch erstmal bestätigen, dass man die zurecht hat in so einer Gruppe, weil Kevin Münch, Michi Unterbuchner, das sind auch alles Spieler, die schon einiges an Erfahrung, sogar mehr Erfahrung haben als ein Steffen Siepmann, von daher Chapeau, gute Leistung, 2. Platz, sicher dabei in der Endrunde.
Genau, und zumal wir ja auch nicht vergessen dürfen, Christian ist ja am 30.05., also das war ja dann der zweite Tag oder das zweite Wochenende dann von Gruppe A, das war ja dann, müsste dann der dritte Tag gewesen sein, wo sie ja dann gespielt haben, da hat er sich ja dann nochmal 3 Siege geholt an diesem Samstag zum Beispiel, weil er hatte ja wirklich auch einen katastrophalen Start in diese Super League am allerersten Wochenende und hat sich davon eigentlich nie richtig erholen können und das ist eigentlich schade, weil der hat auch auf der Pro Tour Michael van Gerven geschlagen und dann kommst du dahin als Tourcard Holder, hast ja schon einen kleinen Namen gemacht auf der PDC Tour und dann spielst du auch eine Gruppe, die du eigentlich als Christian Bunse, sage ich mal, dich mindestens qualifizieren musst und dass dann sowas dabei herauskommt, nur 4 Siege, minus 13 Lecks auch, also das ist nicht sonderlich stark gewesen von ihm.
Zu Steffen Siepmann, 9 Punkte aus 14 Spielen, stabil.
Ja, natürlich. Also Steffen hat sich die Tourcard geholt und ich fand, der hat auch relativ erfrischend gespielt und ich fand jetzt auch nicht, wenn ich seine Performances gesehen habe, dass ihn dieser Rhythmus, der ja da auch aufgrund des Hygienekonzeptes angelegt ist, dass der ihn irgendwie beeinflusst hat. Bei Christian Bunse hatte ich schon das Gefühl gehabt und bei Steffen finde ich einfach, der spielt das auch, ist so mein Eindruck, locker übers Oki. Wenn ich das mal so sagen darf. Also ich hatte da nie so irgendwie den Eindruck, der ist zu verkrampft oder der ist zu locker. Der hat einfach diesen coolen Mix gehabt aus Anspannung, Konzentration, aber auch Lockerheit. Und ich meine dann 9 Punkte hinter Gabriel Clemens. Das ist einfach eine runde Leistung gewesen. Und ich meine, er hat ja Gaga auch geschlagen. Und ich bin dann auch mal gespannt, wie weit das in den Playoffs dann für ihn gehen wird.
Ja, gespannt bin ich auch auf die Performances von Kevin Münch und Michael Unterbuchner in den Playoffs. Für die beiden war es ein Zitterspiel, kann man nicht anders sagen, in der dann doch wirklich starken Gruppe A, wenn man sich das jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lässt, Clemens klar vorne, Siepmann, der auch durchaus selbstbewusst gespielt hat, wie von dir jetzt auch vorgetragen, dahinter eben Münch und Unterbuchner auf den Rängen 3 und 4, nur wegen des besseren Leckverhältnisses vor Sascha Stein, der ebenfalls 8 Spiele gewonnen hat, also mehr Siege als Niederlagen und trotzdem hat es nicht gereicht. Münch, Unterbuchner sind dann aber so vom Gesamtpaket dann doch die logischen Kandidaten gegenüber einem Sascha Stein, auch wenn wir ihnen nicht zu nahe treten wollen, aber das passt dann schon so, dass Münch und Unterbuchner sich knapp durchsetzen.
Ja, also ich finde auch Sascha Stein, den haben wir ja immer noch in Erinnerung oder so als etwas größeren deutschen Namen, weil er damals bei der WM 2014 Michael van Gerven in der 2. Runde gerade am Anfang ziemlich ins Schwitzen brachte, den ersten Satz damals gewonnen hat. Und aber ich finde auch irgendwie, danach kam eigentlich nichts mehr so richtig vom Steuner. Und ja, Michi Unterbuchner, der ja auch in diese Super League dieses Jahr quasi noch so im Hintertor reingegangen ist, für den ist das auch ein Riesenerfolg, auch wenn der bei der BDO im Halbfinale stand. Das war eine ganz knappe Nummer, 5 Lecks Unterschied haben die ja dann am Ende nur getrennt, Michi Unterbuchner und Sascha Stein. Kevin Münch, bin ich auch ehrlich gesagt, sehr gespannt, was er in den Playoffs zeigen wird, weil der hatte sich auch in den vergangenen Jahren auch hier und da immer wieder auf der European Tour ins Hauptfeld spielen können. Aber wenn er dann auf der Bühne gespielt hat, dann kam da nicht mehr so viel vom Dragon. Also ich bin gespannt, was er auch in den Playoffs zeigen kann.
Neben Sascha Stein ausgeschieden in Gruppe A Kai Gotthardt mit 7 Siegen, 7 Niederlagen. Da sah es sogar lange Zeit, gerade nach dem ersten Wochenende, danach aus, als könnte er sich sogar als Überraschungskandidat in die Playoffs spielen, hat dann am Ende nicht mehr ganz gereicht. Aber positives Leckverhältnis, wie gesagt, auch 7 Niederlagen stehen, 7 Siege gegenüber bei dem illustren Teilnehmerfeld in der Gruppe, ist für ihn dann doch, obwohl er es nicht in die Playoffs geschafft hat, ein Erfolg.
Ja, also Platz 6, klar, klingt jetzt von 8 nicht sonderlich gut, aber wenn wir dann mal schauen, den hat 1 Punkt und 5 Lecks zum Playoff-Platz gefehlt, also zu Michi Unterbuchner. Also ich finde, das sollte man dann auch nicht ganz so kritisch reden, zumal ja auch Kai Gotthardt jetzt keiner ist, der sich reihenweise auf der European Tour ins Hauptfeld gespielt hat. Das war schon eine gute Leistung, auf der er aufbauen kann, und ich finde auch mit so einer Performance, gerade weil es ja jetzt auch im TV ausgestrahlt wurde, bislang die komplette Super League, wird ja auch noch die Playoffs, hat er sich auch für zukünftige Sponsoren, finde ich, attraktiv gemacht. Und wenn du dann auch den ein oder anderen starken Partner dann in deiner Hinterhand hast, im Rücken, dann glaube ich, ist das Dartspielen auch noch mal ein bisschen einfacher, weil du dann ein bisschen mehr Unterstützung bekommst. Also ich bin gespannt, was wir von Kai in den nächsten Monaten, Jahren sehen werden, und freue mich einfach auf ihn auch, und mal gucken, vielleicht reicht es ja dann im nächsten Jahr für die Qualifikation.
Ja, oder zum Beispiel auch auf der European Tour für Home-Tour-Qualifikation, da kann ich mir ihn gut vorstellen, ist natürlich jetzt ein doofes Jahr, weil bis auf einen European Tour in Deutschland ist alles abgesagt, aber so in der ferneren Zukunft ist das auf jeden Fall ein Mann, den man dann sicherlich auch nochmal auf Hauptbühnen sehen kann, das traue ich ihm schon zu. Christian Bunse, der hat schon die große Bühne bespielt, hat deutlich mehr Erfahrung als Leute wie Kai Gotthardt oder auch ein Steffen Siepmann, hat es aber eben nicht so konstant auf die ans Board bekommen. 4 Siege nur, er hatte im Prinzip nur einen guten Tag mit diesen 3 Siegen in Folge am, ich glaube, Samstag, den 30. Mai. Ist danach aber wieder abgefallen, und dementsprechend enttäuschende 2 Wochenenden für Christian Bunse. Zumindest muss er da eigentlich bei so 8 Siegen stehen, um dann in Contention zu sein, was die Playoff-Quali betrifft. Das ist schon enttäuschend. Ein bisschen anders bewerten müssen wir sicherlich Jens Kniest, der als einziger Super League-Starter alle Partien verloren hat. Aber für ihn kam das Ganze wahrscheinlich auch 1, 2, 3 Jahre zu früh.
Also für Jens tat es mir auch persönlich sehr leid. Also ich habe da wirklich mitgefühlt mit ihm, weil gerade auch viele andere Spieler, die in dieser Super League am Start sind, auch sagen, der Jens Kniest, der kann deutlich besser spielen. Und ich weiß ja auch nicht, ob das viele von euch in den Übertragungen bei The Zone zum Beispiel auch mitbekommen haben. Der Jens hat ja damals angefangen mit Dartspielen, weil ihn seine, ich glaube, Großmutter war es gewesen, mit zum Dartspielen genommen hat. Und als die dann verstorben ist, hat er ihr dann am Grab versprochen, dass er Dartprofi werden möchte. Und dann qualifiziert er sich für die Super League, spielt in diesem Jahr vor TV-Kameras, und dann liefert er so eine Leistung ab, auch für sich persönlich. Also das ist brutal, was er da an diesen 4 Tagen, die er da gespielt hat, einstecken musste. Und wenn du auch die anderen Spieler gesehen hast, dann im Co-Kommentar, die immer wieder gesagt haben, also der Jens, der kann deutlich besser spielen, der hat komplett unter seinem Niveau performt, dann ist das eigentlich, also kann der einem nur leid tun, zeigt aber auch, du kannst so ein brutal guter Spieler sein. Für Jens war das eine neue Erfahrung, und er konnte mit dieser Erfahrung einfach noch nicht umgehen. Und dann sieht man einfach auch mal, was Druck und mangelnde Erfahrung und Aufregung mit einem machen. Du kannst brutal zusammenbrechen, auch wenn du sonst ein Superspieler bist.
Ziemlich gut, vielleicht überraschend gut, Fragezeichen, ist ein Mann in der Gruppe B mit diesem Druck vor den Fernsehkameras, vor einem großen Publikum bei Sport1 spielen zu können, umgegangen. Daniel Klose, der hat die Gruppe B für sich entschieden mit 11 Siegen, 3 Niederlagen. Klar, ich habe eben schon meine Meinung kundgetan, ich halte die Gruppe A für die deutlich stärker besetzte, aber du musst in der Gruppe B, wo dann immerhin ein Nico Kurz, ein sehr erfolgreicher WM-Starter im Teilnehmerfeld war, ein Dragutin Horvat, ein Mike Langendorf, René Adams, da musst du erstmal so durchmarschieren. Respekt, Daniel Klose, das war eine starke Leistung, gute Tabellenplatzierung auch natürlich logischerweise. Er entgeht da, Gabriel Clemens ist da in der anderen Turnierhälfte bei den Playoffs, dazu dann später mehr, aber wie hast du ihn jetzt so über die zwei Wochenenden gesehen? 11 Siege sprechen ja eigentlich eine deutliche Sprache.
Richtig, du hast das angesprochen. 11 Siege für Daniel Klose und ich fand vor allem auch, dass seine Performances, also ich habe mich da auch irgendwie mal ein bisschen an James Wade erinnert gefühlt. Also ich fand nie, dass er jetzt jeden Gegner in Grund und Boden gespielt hat, aber er hat einfach ein verdammt gutes Timing gehabt. Und das zeigen ja auch unter anderem die Statistiken. Ich meine, 11 Punkte, der hat nur 3 Partien verloren. Der hat aber auch, wenn wir mal den Zweitplatzierten mit reinnehmen, Nico Kurz, der hat einen Sieg weniger als Daniel eingefahren, hat aber 9 Lecks mehr oder besser in der Hinsicht performt. Also der hat 4 Lecks mehr gewonnen und 5 Lecks weniger abgegeben als Daniel Klose. Das zeigt natürlich auch, dass Daniel gerade ein Spieler war, der in wichtigen Momenten gute Darts geworfen hat und sich dann diesen Platz auch vielleicht ein bisschen überraschend gesichert hat. Weil ich hatte ihn nicht in dieser Gruppe auf Platz 1 auf dem Zettel. Da hätte ich eher so Nico gesehen oder dann auch René oder Dragutin. Gerade auch, weil René immer wieder erzählt hat, er war in sehr guter Form im Vorfeld dieser Super League. Und dann ist Daniel Klose mit seinen 11 Punkten, also finde ich, richtig stark rausgekommen.
Ja, zumal Nico Kurz dann doch der klare Favorit für mich war in dieser Gruppe. Du sprichst ihn René Adams an. Ja, er hat da große Töne gespuckt. Allerdings habe ich schon seit längerem, gerade wenn man ihn auch bei Dart Connect verfolgt, auch bei Host Nation Qualifiern oder so, und auch bei der letztjährigen Super League, hatte ich immer irgendwie das Gefühl, er kommt da nicht mehr so an irgendwie die ganz großen Dinger ran. Bei ihm ist es tendenziell sogar so, dass wenn dann irgendwie die Bühne groß ist und wenn der Gegner auch tendenziell besser ist als er, dann spielt er dann doch immer seine besten Darts und dafür ist vielleicht die Super League in diesem Gruppenmodus nicht ideal für einen René Adams. Das ist so meine Einschätzung.
Also was ich zumindest bei René feststellen konnte, war, dass er unfassbar schwer in die Triple reinkam. Also er hatte wirklich teilweise Matches dabei, wo die Darts zwar straight auf die 20 gingen, aber überhaupt kaum oder sehr wenig Triple-Segmente getroffen wurden. Und was ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, nicht nur bei René, sondern auch bei Christian Bunse zum Beispiel, um da einen anderen Namen zu nennen, ich finde, René hat diese Distanz ziemlich ausgelaugt. Also das waren immer wieder lange Tage und dann vor allem auch, wenn du dran warst mit deiner Gruppe, ein brutal langes Programm und langes Wochenende. Und ich glaube auch, er musste dem etwas Tribut zollen. Er hat für mich dann nicht konditionell so fit gewirkt. Und das habe ich auch dann gerade so in bestimmten Matches gesehen, wo er dann überhaupt nicht mehr das zeigen konnte, was man von ihm kennt oder kannte. Und bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht. Und hoffe trotzdem, dass er sich wieder rehabilitieren kann, dass er die richtigen Schlüsse draus zieht und dass wir einen stärkeren René Adams wieder sehen werden in Zukunft.
Für die Playoffs hat es eben nicht gereicht. Hinter Daniel Klose und Nico Kurz haben sich für das Finalwochenende qualifiziert Dragutin Horvat. Trotz, dass er, ich glaube, am dritten Tag der Gruppe B einen Nullertag hatte, also 4 Spiele, 4-mal verloren, aber ansonsten war er da immer gut in den Punkten, hat sich gerade nach dem ersten Wochenende dann sogar zwischenzeitlich an die Spitze spielen können und ist dann eben nicht mehr ganz rausgefallen. Dass er da aber dann irgendwie dann doch so einen inkonstanten Eindruck machte, hat mich dann vielleicht doch ein bisschen gewundert. Sehe aber seine Qualifikation dann doch als verdient an. 9 Punkte, das hätte in der anderen Gruppe sogar zu Platz 2 gereicht. Steffen Siebmann da mit 9 Punkten Zweiter. In dieser Gruppe ist es Platz 3, beziehungsweise Manfred Bildal, der Vierte im Bunde, der vierte Qualifikant mit 9 Punkten, sogar nur auf Rang 4. Also ich würde sagen, das ist einfach klar verdient für beide, dass sie dann auch durchkommen, Horvat und Bildal.
Na klar, also Dragutin zum einen, der hat dann nochmal einen richtig starken Schlusstag gehabt, wo er wirklich sehr stark performt hat, auch dann mit der Anzahl der Siegen. Ich glaube, der hat dann gar nichts mehr verloren am letzten Tag. Und bei Manfred Bilder, der hat dann auch gezeigt, dass er mit dem Druck umgehen kann. Ich meine, du spielst das letzte Match dieser Super League, ich nenne es jetzt mal Vorrunde, Gruppenphase, von allen beiden Gruppen insgesamt. Das ist dann auch das letzte Match des Abends. Also das war dann auch ein brutal langer Tag. Und dann geht es eben drum, do or die, Fisch oder Chips. Und er gewinnt dann dieses Spiel gegen Mike Langendorf mit 6-5 und qualifiziert sich dann noch als Vierter für die Playoffs. Und da sage ich ganz einfach auch, wenn du vorher vielleicht nicht ganz so deine besten Spiele absolviert hast, wenn du dann in diesem Moment deinen direkten Kontrahenten bezwingen kannst und dir somit dein Ticket für die Playoff buchst, dann hast du es auch verdient. Punkt, fertig, aus, Ende.
Ja, Manny Bildal brauchte insgesamt, ich glaube, 4 Legs in dieser Partie gegen Mike Langendorf, war dann ein schönes Finale in einer Gruppenphase. Bei Mike Langendorf muss ich sagen, das zieht sich ja irgendwie durch seine ganze Karriere so in den entscheidenden Matches. Also wie oft stand er schon im Endspiel und hat es dann verloren? Dies war dann auch so ein kleines Finale zumindest, kam da aber auch nie ins Match, hat die Partie verloren und dementsprechend, ja, wird's mal wieder nichts mit einer WM-Teilnahme für Mike Langendorf. 7 Punkte waren nicht genug.
Richtig, und ich schließe mich da einfach an. Also ich kenne es auch irgendwie, sorry, aber ich kenne es da auch irgendwie nicht anders von Mike. Der spielt halt so herrlich, konstant, unkonstant und ist dann meistens in den ganz großen Momenten oder in den wichtigen Momenten in seiner Dart-Karriere nicht da und hat da schon den einen oder anderen Erfolg verpasst und hier auch. Und ja, weil ich finde, das ist dann auch immer wieder schade. Du hast die Möglichkeit, in die Playoffs einzuziehen. Und in den Playoffs, auch wenn es eine abgedroschene Phrase ist, ist dann alles möglich. Weil da entscheidet dann wirklich, wie du dich in den einzelnen Spielen präsentierst. Da ist dann die Konstanz nicht mehr so entscheidend. Und da hat er wieder eine Möglichkeit verpasst. Ob er die wiederbekommt, man weiß es nicht.
Neben Mike Langendorf ausgeschieden sind Thomas Köhnlein, 5 Siege, René Adams bereits angesprochen, 4 Siege und Carsten Koch, abgeschlagener Letzter mit einem Sieg, hat nur gegen René Adams gewonnen. Am ersten Spieltag war das, wenn ich mich richtig erinnere. Er steht am Ende bei 45 gewonnenen Legs, minus 36 in der Leg-Differenz. Das ist dann auch nochmal ein Unterschied zu dem letzten der Gruppe A, Jens Knies, der alle Partien verloren hat und ja auch nur halb so viele Legs hat gewinnen können. Also Carsten Koch war schon eher ein Contender für die anderen, aber kam auch nie in die Nähe, da irgendwie ernsthaft über Playoffs sich Gedanken machen zu können. Über die Playoffs machen wir uns jetzt noch Gedanken, ein paar analytische am besten. Lass uns doch mal auf das Tableau schauen. Wir haben 2 Turnierhälften. Die jeweiligen Sieger dieser Turnierhälften spielen dann um ein WM-Ticket. Es geht los im Viertelfinale mit Best of 15 Legs, also wer zuerst 8 Legs gewinnt, zieht ins Halbfinale ein. Und wir haben in einer Hälfte Gabriel Clemens gegen Manfred Bildal und Nico Kurz gegen Kevin Münch. Kurz hat eben die Gruppe nicht gewonnen und ist dementsprechend in einer Hälfte mit dem Gruppensieger der Gruppe A, Gaga Clemens. Und das verspricht natürlich jetzt ein Fragezeichen, ein vorgezogenes Finale im Halbfinale zu werden.
Das hast du schön formuliert und würde ich auch doppelt fett unterstreichen, weil ich kann einfach mir nicht vorstellen, dass dann auch über diese Distanz, die jetzt auch noch nicht so brutal lang ist, aber du brauchst immerhin 8 Legs, um diese Partie zu gewinnen, dass da Manny Bilder Gabriel Clemens irgendwie gefährden könnte und Kevin Münch, auch wenn er damals diese grandiose WM gespielt hat von vor 2 Jahren, glaube ich einfach auch nicht, dass er momentan die Form hat, um Nico Kurz schlagen zu können, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, wenn ich Nico so sehe, nachdem er diese tolle WM gespielt hat, der hat nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis und Selbstvertrauen dazu gewonnen und den erschüttert nicht mehr so viel. Der ist da auch ganz cool oben, wenn er mal schlechte Aufnahmen spielt, der lässt sich nicht verrückt machen. Bei Kevin habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, der hat einen zu hohen Druck dann auch auf sich selber, wenn da schlechte Aufnahmen kommen, wird für mich teilweise zu viel lamentiert, zu viel Kopf geschüttelt. Also da sehe ich auch Nico Kurz ganz klar vorne. Und wenn die beiden wirklich im Halbfinale dann aufeinandertreffen sollten, dann würde ich ganz ehrlich sagen, feuerfrei, weil da können wir auch von beiden ein Average von über 100 erwarten.
Und tatsächlich erwarte ich auch mir recht viel von einem Nico Kurz in einem möglichen Halbfinale gegen Clemens, weil ich glaube, Kurz ist ein Spieler, der auch an der Herausforderung am Gegner wachsen kann. Das haben wir bei der WM ganz schön gesehen. Dementsprechend würde ich schon sagen, das kann ein vorgezogenes Endspiel sein. Wir schauen aber natürlich noch auf die untere Hälfte und da trifft der Gruppensieger der Staffel B, Daniel Klose, auf Michael Unterbuchner, der nur Vierter geworden ist in Gruppe A. Steffen Siepmann spielt gegen Dragutin Horvat. Jetzt sage ich da mal ganz ehrlich, irgendwie spricht für allen etwas. Daniel Klose ist Erster geworden in Gruppe B, hat 11 Spiele gewonnen, damit der zweitstärkste Spieler der Vorrunde hinter Gabriel Clemens. Für Michi Unterbuchner spricht, er ist von den Vieren in der Turnierhälfte der erfolgreichste Mann, hat zuletzt zweimal das Halbfinale der BDO-WM erreicht. Das machst du auch nicht mal so nebenbei. Steffen Siepmann, für ihn spricht, er spielt irgendwie dann doch aktuell vielleicht mit dem größten Selbstvertrauen. Er ist Tourcard-Holder. Und für Dragutin Horvat wiederum spricht, er ist dann doch vielleicht der Mann mit der größten Erfahrung.
Also ich glaube, jeder hat sowas ganz Individuelles. Zum einen natürlich Daniel Klose, 11 Siege aus 14 Spielen, ganz egal auch immer, wie die zustande gekommen sind. Sowas gibt ja natürlich auch einen enormen Push, ein enormes Selbstvertrauen. Dann hast du Michi Unterbuchner angesprochen, der für mich die größten Erfolge im Dartsport von den Vieren vorzuweisen hat. Viertelfinale Grand Slam of Darts, zweimal Halbfinale BDO-WM. Das kann er als Alleinstellungsmerkmal von den Vieren sich herausstreichen. Dann hast du Steffen Siepmann, der jetzt wieder Tourcard-Holder ist. Und dann hast du Dragutin Horvat, der Viertelfinale European Tour gespielt hat, der auch gezeigt hat, bei der WM vielleicht dann nicht so sehr, aber dass er immer wieder auch Momente hat, wo der Typ richtig explodieren kann. Also ich möchte mich ehrlich gesagt auch bei den Vieren nicht so wirklich sehr aus dem Fenster lehnen, weil gerade bei den Jungs, finde ich, ist das auch ein bisschen tagesformabhängig. Oder dafür habe ich Michi Unterbuchner oder auch Daniel Klose, bin ich ganz ehrlich, noch zu wenig gesehen, dass ich auch sagen kann, also die Jungs werden an dem Tag so und so performen.
Was ist denn dann dein Finaltipp? Vielleicht legst du mal vor oder nenn du mal einen aus der oberen Hälfte und ich wag mich an diese unfassbar enge untere Hälfte ran.
Okay, also ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen. Ich sage, aus der oberen Hälfte wird es Gabriel Clemens machen.
Dann gehe ich in der unteren Hälfte mal ganz frisch, fromm, fröhlich, frei auf Steffen Siepmann. Irgendwie hat er mich überzeugt, hat eine gute Entwicklung genommen, hat Selbstvertrauen, wird sich gegen Dragutin Horvat durchsetzen und wird dann im Halbfinale, ist mein Tipp, gegen Michi Unterbuchner gewinnen, der irgendwie nicht ganz so die Form zuletzt erreichen konnte, die wir von ihm ja bei den BDO-Weltmeisterschaften und beim Grand Slam damals gesehen haben. Das wäre also mein Finaltipp, Clemens gegen Siepmann. Und dann wären wir vielleicht jetzt zum Ende bei der Frage, jetzt mal ganz ehrlich, aus deutscher Darts-Sicht müssen wir eigentlich allen die Daumen drücken, nur nicht Gaga Clemens. Das hat nichts mit ihm zu tun, sondern einfach mal aus dem großen Ganzen betrachtet, wäre das einfach für die Qualifikation von deutschen Dartspielern nicht gerade förderlich, wenn er gewinnt.
Genau, du sprichst es an, denn wenn sich Gabriel Clemens qualifizieren sollte, dann ist dieser Platz dann auch in der Hinsicht für ihn reserviert und dann würde er ja dann auch praktisch als WM-Teilnehmer fahren. Also ich würde mir schon, sage ich mal, aus der Sicht wünschen, gerade weil natürlich auch immer solche deutschen Partien, die haben dann nochmal, finde ich, bei einer WM vor allem nochmal ein ganz anderes Flair, wenn du eben weißt, heute spielt der, heute spielt der, heute hat Nico Kurz sein erstes Auftaktmatch und dann finde ich, ist das auch ganz einfach nochmal ein zusätzliches Spannungselement, auf das man sich dann auch freut, wenn man weiß, da sind wieder drei Deutsche mit dabei und die spielen an drei unterschiedlichen Tagen oder so. Also das, finde ich, ist dann nochmal ein zusätzlicher Kitzelmoment und deswegen glaube ich auch einfach, natürlich wird Gaga alles reinlegen, um das zu gewinnen, aber wenn er es nicht gewinnen sollte, würde er sich meiner Meinung nach auch über irgendeine andere Rangliste, sei es nun die normale Order of Merit oder die European Tour Pro Tour Order of Merit, würde er sich auch für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Da gehe ich felsenfest davon aus.
Ja, also im Prinzip ist diese Super League für ihn nur so eine Art Fallschirm, weil ich glaube auch nicht, dass er da aus der Proto-Order of Merit rausfallen kann. Ganz interessant würde es ja werden, wenn Gaga Clemens die Super League jetzt gewinnt, sich aber im Restjahr bis zur WM noch in die Top 32 spielt. Da ist er jetzt auch nicht so weit von entfernt. Und dann würde es natürlich schwierig, weil dann müsste die PDC einen Präzedenzfall schaffen. Was macht man da? Also keine Ahnung. Hättest du eine Idee, hast du eine Tendenz, wie die PDC dann agieren wird?
Also ich finde ganz einfach, um das kurz und knackig zu halten, sollte man dann mit der PDC Europe sich kurz schließen und man sollte es dann auch so machen, wie es im Jahr 2014 war. Da hat ja Max Hopp die Super League gewonnen gegen Sascha Stein, aber Max Hopp war dann über eine andere Rangliste, konnte sich dann auf anderem Wege, besser gesagt, für die WM qualifizieren und Sascha Stein ist dann praktisch, obwohl er die Super League nicht gewonnen hat, ist ja dann nachgerückt und hat dann auch gegen Michael van Gerwen dann gespielt in der zweiten Runde. Also ich finde, wenn es dann wirklich zu diesem Fall kommen sollte, wenn dann dieses Szenario eintrifft, dann sollten sich PDC und PDC Europe zusammensetzen und sollten, sage ich mal, diese Struktur wieder schaffen beziehungsweise wieder dieses Szenario dann eröffnen, wie es dann zum Beispiel auch bei Sascha Stein der Fall gewesen war.
Ja, definitiv, um das nochmal festzuzurren. Also sollte Clemens ins Finale kommen und dieses Finale gewinnen, dann gäbe es vielleicht wirklich noch einen Plan B oder einen Weg B zur WM für den unterlegenen Finalisten. Und das würde dann entweder Daniel Klose, Dragutin Horvat, Michi Unterbuchner oder Steffen Siepmann sein. Und bis auf Dragutin Horvat war ja auch noch keiner bei der PDC-WM dabei. Also das verspricht spannend zu werden jetzt in München. Am Sonntag die Playoffs, Sonntagnachmittag geht's los, wird übertragen auf The Zone, ist Sport 1, PDC-TV. Also wer das nicht guckt, der ist dann auch selbst schuld. In diesem Sinne, das war Checkout, der Darts-Podcast mit Folge Nummer 87. Ich bin Kevin Schulte und mein Podcast-Partner Christian Rüdiger. Ja, dir gebühren dann heute die letzten Worte. Bis dahin.
Genau, also ich danke dir, Kevin, für die große Ehre. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wir haben auch in diesen zwei Wochen jetzt mit der letzten Folge, wo wir natürlich auch diese intensivst aufgearbeitet haben, finde ich auch ganz ehrlich, haben wir wieder größere Lust auch am Podcast gewonnen, das jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber die Corona-Zeit ist eben hart für uns und wenn wir eben uns nicht mit unserem täglich Brot beschäftigen können, der aktuellen Berichterstattung, weil eben keine Turniere stattfinden, dann hat uns das eben auch gerade mit dem Arbeitsalltag, den wir dann normal noch zu absolvieren haben, sehr zermürbt und seitdem diese Nachricht auch raus ist, dass Matchplay findet wieder statt, haben wir gefühlt einen Energieschub wieder bekommen und freuen uns einfach megamäßig drauf, uns bald wieder mit unserem absoluten Kernprodukt für euch jeden Tag dann zu melden, wenn das Matchplay wieder stattfindet. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock und habt die Energielampen bei euch wieder hochgefahren. Also wir sprühen vor neuer Motivation.
Die Heizbirnen des Darts-Podcasts-Business sagen Tschüss. Bis dahin, macht's gut. Ciao.